Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Der Sacharow-Preis geht also an das ukrainische Volk. Und einer der vielen Millionen tapferen Menschen ist ein Museumsdirektor in Saporischschja, der Frontstadt mit dem gefährdeten AKW. Ein Mann, der sein Museum von einem Bunker aus weiterbetreibt. Wir haben mit ihm gesprochen. Dann sind wir verabredet mit dem Gründer eines russischen YouTube-Kanals, der geflohenen Geheimdienstmitarbeitern eine Stimme gibt und so gegen das Regime kämpft. Allerdings vom Ausland aus. Außerdem haben wir uns heute am ersten Tag auf der Buchmesse in Frankfurt umgeschaut und wollten wissen, ob nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen alles wieder ist wie früher. Und wir stellen zwei neue Filme aus Frankreich vor, von denen einer ganz sicher den Preis für den miesesten deutschen Verleihtitel bekommt. Wofür der arme Film ja gar nichts kann. Naja, das alte Problem, übersetzte Filmtitel. Was für ein tapferes Volk der Ukraine lässt sich nicht verängstigen, trotz des russischen Terrorkriegs. Zum Beispiel die Kultur, Theater, Museen, Galerien sind nicht nur Zufluchtsorte, sondern auch Orte, an denen die Kultur des Landes gegen die Invasoren verteidigt wird. Wir haben mit vielen Kulturleuten im Land schon gesprochen, die ausharren, die weitermachen. Heute haben wir in Saporischschja angerufen, der Stadt mit dem gefährdeten AKW, einer Stadt an der Frontlinie unter Beschuss. Und dort hat Denis Vassiljev aus, Musiker, Produzent, Komponist, Direktor des Musikinstrumentenmuseums. Gleich unser Gespräch, aber erstmal das, was er uns geschickt hat, so wie der Krieg klingt, Geräusche, die er sammelt, um den Krieg auf seine Weise zu dokumentieren, der Krieg in Saporischschja. Kriegsgeräusche aus Saporischschja, gesammelt von Denis Vassiljev, dem Museumsdirektor, Musiker und Produzenten. Guten Abend nach Saporischschja. Good evening.
Good evening.
Wir haben Sie jetzt gerade am Mobiltelefon. Wo genau befinden Sie sich? Where are you now in the moment?
Right now I'm at home at my place. It's safe now. It's in the middle of my lovely city Saporischschja. And I'm staying here since the war began, so I didn't leave my city at all.
Also er ist gerade zu Hause, sagt er, wo es sicher ist, mitten in seiner geliebten Stadt Saporischschja. Er hat die Stadt nicht verlassen, da fühlt er sich zu Hause.
My museum is now in the shelter, so after the second phase of war.
Also das Museum ist gerade, zumindest was die Sammlung angeht, in einem Bombenkeller und Sie haben seit Beginn des Krieges oder dieser Phase des Krieges, muss man ja sagen, seit Beginn der direkten Angriffe die Sammlung an einen sicheren Ort gebracht. Also er sagt, dass Sie als Museum natürlich auf die Situation nicht wirklich vorbereitet waren. Das ist für ihn auch eine neue Erfahrung, da die Sammlung in einen bombensicheren Keller zu bringen. Daher ist das auch etwas recht Außergewöhnliches, die Situation, in der er sich gerade befindet.
Reactions of the collection. And we were lucky to found some safe place to.
Also die Sammlung ist ja außergewöhnlich. Das sind ja Musikinstrumente, die dann eben in Kisten transportiert werden müssen. Das ist ja nicht ganz so einfach, wie es vielleicht mit Gemälden oder Zeichnungen geht. Und diese Kisten hatten sie nicht, aber er hat durch internationale Hilfe, unter anderem durch den internationalen Museumsverband ICOM, da die entsprechende Infrastruktur bekommen, die entsprechenden Möglichkeiten dazu bekommen. Also war nicht sofort möglich, seit Kriegsbeginn im März alle Instrumente sicher zu verpacken, aber seit dem Juni, seit dem Sommer, ist das eben möglich durch die internationale Hilfe. Und er möchte an dieser Stelle auch der internationalen Hilfe danken und auch dem Verband ICOM danken, der ja der internationale Museumsverband ist. Was sind das für Instrumente, die Sie dort haben? What kind of instruments do you have in your museum?
No, we have like traditional Ukrainian folk instruments.
Er beschreibt die Instrumente, die sie haben in diesem Museum. Die Sammlung besteht vor allem aus Schlaginstrumenten, viele Trommeln, traditionelle ukrainische Instrumente, aber Flöten sind auch dabei. Alles dieses so ein bisschen aus der traditionellen Musikgeschichte der Ukraine, aber auch sehr moderne Dinge. Soundscapes nennt er das, also futuristische Instrumente, so beschreibt er das, die eben auch zu dieser Sammlung gehören. Also es sind keine sinfonischen Instrumente für eben ja, klassische Musik, die dort in diesem Museum gezeigt werden, sondern vor allem traditionelle Instrumente, die auf einem sehr hohen kunsthandwerklichen Niveau hergestellt werden, die auch einmalig sind, die eben wirklich auch von Hand gefertigt werden.
And is unique in any way. Also we have a workshop with the museum.
Und dann, was sie eben auch noch tun, sie haben eine Werkstatt, in der sie eben auch bestimmte ja, Kopien herstellen von traditionellen Instrumenten, um eben auch Musiker, Musikerinnen zu versorgen für Filmmusikproduktionen, für andere künstlerische Ereignisse. Also das ist eben auch Teil dieses Museums. Was können Sie jetzt denn im Moment? Zaporizhia ist an der Frontlinie, wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt. Das AKW, das größte AKW Europas. Seit Wochen hören wir davon. Russisch besetzt, in höchster Gefahr. Was können Sie im Moment in dieser Stadt mit Ihrem Museum, wo die Sammlung hier im Moment gar nicht zugänglich ist, machen in so einer kriegerischen Situation?
During the summer period, we have one of our museums was so it is situated.
Also es gibt ja noch mehrere Museen in Zaporizhia. Eines, wo er auch mitarbeitet, ist das Museum für Sportgeschichte, und das hat im Sommer einen alten Weltkriegsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt als Museumsfläche, und er hat eben dort die Arbeit weitergemacht, und dort wiederum kann auch er die Arbeit seines Musikinstrumentenmuseums weitermachen. Es ist ein Safe Space, der oft genutzt werden muss aufgrund der vielen Bombenalarme, und dort bietet er dann Vorträge an oder Konzerte oder vieles andere mehr. Auf der einen Seite, das findet er so, erwähnt er nochmal ganz besonders, der Denis Vassiljev, dass die Menschen sich dort in Sicherheit bringen, aber eben gleichzeitig auch Museumsarbeit weiter möglich
ist.
Es ist ja auch so, dass sie noch viele weitere Musikproduktionen auch machen. Wir haben auch schon ein bisschen was gehört, dass sie die Sounds des Krieges mit einarbeiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber traditionelle Lieder produzieren. Wie hat sich, Sie sind auch selber Musiker, wie hat sich Ihre Arbeit als Künstler verändert in diesen Kriegszeiten?
My art didn't change at all, but I add the real sounds of war. I'm living now in this.
Also er sagt, seine Musik, seine Kunst hat sich eigentlich kaum verändert. Es ist einfach noch etwas hinzugekommen, nämlich die Geräusche des Krieges. Sirenen zum Beispiel, Explosionen, vieles andere mehr, was der Krieg eben hervorbringt. Und die professionelle Aufnahmetechnik, die er hat, die er sonst eigentlich immer nutzt für seine Konzerte und eben auch um mit anderen Musikerinnen und Musikern etwas zusammen aufzunehmen, das nutzt er jetzt eben für die Kriegsgeräusche. Also in dieser Hinsicht hat sich das verändert.
Terrible, horrible sounds. That's maybe the main transformation.
Und wenn Sie diese Kriegsgeräusche aufnehmen und sie eben sozusagen auch für Ihre Arbeit nutzen, ist das auch eine Möglichkeit, mit der Aufnahme dieser Geräusche diesen Krieg irgendwie auch zu bewältigen, ihm irgendwie zu begegnen, auch künstlerisch in irgendeiner Weise zu begegnen?
Maybe it's like documenting, like I'm as a museum professional.
Er sagt vor sich selbst, der Denis Vassiljev ist ein bisschen verrückt, aber das macht er eben für die Kunst, für den Sieg, für den Frieden, dass er einfach die Kriegsgeräusche dokumentiert, wie es eben auch ein Museumsmann tun sollte, eben das zu dokumentieren, gerade wenn er das Museum für die Geschichte der ukrainischen Musikinstrumente leitet, das eben auch zu dokumentieren, was zu hören ist. in seinem Land, in seiner Stadt und viele weitere. Das hofft er jedenfalls für die Zukunft. Musikerinnen und Musiker, Produzenten können davon durchaus profitieren, zum Beispiel für zukünftige Theaterproduktionen oder vieles andere mehr, wo diese Geräusche gebraucht werden. Sie müssen nicht sie irgendwie künstlich herstellen, sondern sie haben authentische Kriegsgeräusche. Genau das tut er eben. Viele andere Menschen haben gar keine Zeit dafür. Sie rennen dann, wenn die Kriegsgeräusche kommen, wenn die Raketen einschlagen, natürlich dorthin, wo sie sicher sind. Aber er ist eben vorbereitet und er nimmt diese Geräusche auf.
For art, for future, for peace, for victory.
Das sind natürlich alles sehr beeindruckende Dinge. Ich habe den Eindruck, auch bei Gesprächen mit vielen anderen Museumsdirektoren, Direktorinnen im Land, dass sich eigentlich da niemand unterkriegen lassen will. Wir haben schon mit Direktoren aus Kiew gesprochen, aus vielen anderen Orten, die einfach weitermachen, improvisieren, ihre Arbeit nicht einfach einstellen wollen, sondern immer wieder, und wenn sie das draußen auf der Straße machen oder in Innenhöfen oder irgendwo improvisiert oder eben sogar im Bunker, dass sie weiter ihre Museumsarbeit machen, ja, sich eben da nicht zurückhalten lassen wollen, auch in diesen heftigen Zeiten. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielen Museen, spielen kulturelle Orte generell in diesem Krieg, der schon so lange andauert und der so viele Entbehrungen nach sich zieht?
I want to say that really our society of musical, not musical, museum workers, it's really strong. And I have my colleagues who, for example, from Chernihiv.
Also er berichtet davon, dass viele ukrainische Museumsleute wirklich eine ganz beeindruckende Arbeit machen. Er erwähnt Kollegen aus Chernihiv, die ja dort ganz besonders hart betroffen waren von russischen Raketen, von russischen Kriegsaktivitäten und die trotzdem jeden Tag zur Arbeit gegangen sind. Genauso macht er das auch. Auch er schaut, er ist ja nicht nur für das Musikinstrumentenmuseum zuständig, sondern auch noch für zwei weitere Museen in Saporizhia. Er geht jeden Morgen dorthin, guckt, ob noch alles einigermaßen in Ordnung ist, dokumentiert, wenn es Probleme gibt, und wenn er mit der Arbeit fertig ist, die Tour jeden Tag, dann dokumentiert er eben die Kriegsgeräusche und macht viele andere Dinge. Also es sind Arbeitstage, ganz reguläre Arbeitstage, die eben ein bisschen anders verlaufen. In dieser Hinsicht lässt er sich da nicht unterkriegen, macht weiter seine Museumsarbeit.
About our collection. So we have a lot of work and we keep on going and that's great for me.
Ja. Dennoch ist ja Saporizhia nochmal ein ganz besonderer Ort durch das AKW, was seit langer Zeit von russischen Truppen besetzt ist und wo sich im Grunde genommen ganz Europa große Sorgen macht, was eigentlich aus diesem AKW wird, wenn es nicht geschützt ist und das wirklich unter großen Gefahren dort weiter betrieben wird. Wie groß sind Ihre Ängste, was das Kernkraftwerk angeht? How big are your fears concerning the nuclear power plant in Saporizhia?
The fear, it likes in the background fear.
Die Angst, was die Situation des AKWs in Saporizhia angeht, ist eher so im Hintergrund. Er und seine Familie fühlen sich durchaus vorbereitet. Er hat Atemschutzmasken, er hat Arzneimittel, sie haben Schulungen gemacht. Er ist ein gottesgläubiger Mensch und geht davon aus, dass eben alles in Gottes Hand ist und dass, wenn das AKW tatsächlich, wenn es dort Explosionen geben sollte, wenn es dort wirklich zu einer großen Gefahr kommen sollte, dann hat das Gott eben so entschieden. Ansonsten bleibt aber diese Angst eher so im Hintergrund. Und er kann sich daran erinnern, auch an den Nuklearunfall von Tschernobyl. Da war er nämlich Schulkind und auch da schon hatte er eher wenig Angst. Also wenn überhaupt, dann ist diese Angst im Hintergrund, im Untergrund und nicht alltäglich präsent für ihn.
So there is no big fear, but we have a little fear in the background of our consciousness.
Denis Vassiljev, es hält Sie trotzdem offenbar sehr viel in Saporizhia. Sie könnten ja auch Ihre Familie nehmen und sagen, wir verlassen die Stadt, wir gehen ins Ausland, wir gehen nach Deutschland, wir bringen uns erst einmal in Sicherheit und kehren dann wieder zurück. Aber Sie bleiben. Warum? You could run, you could flee, you could go to Germany with your family, but you don't. Why do you stay in Saporizhia?
I love my place. This is my birthplace. This is the cradle of Ukraine, the birthplace of the.
Also für ihn ist Saporizhia seine Geburtsstadt. Es ist für ihn auch eine der kulturellen Wiegen der Ukraine. Hier sind viele Vorfahren, die von hier kommen, auch kulturelle Vorfahren. Er ist stolz auf diese Region, auf dieses Land, auf das, was Saporizhia auch ausmacht. Und die Kraft, die er braucht, die kommt eben genau von hier. Eine Kraft, die er eben auch braucht, um
die Ukraine, um auch seine Region gegenüber den russischen Terroristen, wie er es sagt, zu verteidigen. Es gibt viel Hilfe natürlich, die die Ukraine eben auch braucht, von Europa, von den USA. Und er ist auch schon eingeladen worden in viele verschiedene Orte, nach Polen, in die USA, Türkei, Brasilien, erwähnt er, viele andere mehr. Aber er kann im Moment nicht weg, weil er muss hier bleiben. Das ist sein Vaterland, das ist seine Region, hier gehört er hin. Und das ist im Moment auch für ihn der Sinn des Lebens, tatsächlich dort zu bleiben und von dort aus zu kämpfen.
To do my job. This is the meaning of life, to stay in here and to defend my motherland. So I have no other, even other thoughts to leave it in a very hard situation.
Denis Vasiliev, thank you very much for this interview. Thanks for your time. Danke nochmal sehr für das Gespräch und viele Grüße nach Saporizhia. Thanks so much.
Thank you so much. Also, thank you for sharing the information about people from Ukraine. You should be confirmed that we will stand up to the end until we win, and we will shelter the Europe from the Russian terrorists. We are on the side of God, and the God will save us.
Gott wird uns retten, hat er noch gesagt. Er und die Seinen verteidigen Europa gegen die russischen Terroristen. Sie werden nicht aufgeben, bis sie gewonnen haben. Denis Vasiliev, Direktor des Musikinstrumentenmuseums in Saporizhia an der Frontlinie. Im Netz auf seinem Kanal kann man ein traditionelles Lied hören und auch sehen. Neu arrangiert mit elektronischen Bestandteilen. Er und seine Frau spielen von Saporizhia aus und die Sängerin ist in Berlin geflohen. Immer in der Nähe der Bahnhöfe in Berlin, damit sie schnell wieder zurück kann in die Ukraine, wenn der Krieg vorbei ist. Die beiden Musiker wiederum bleiben in Saporizhia und spielen ihre Instrumente aus der Ferne dazu. Ein traditionelles ukrainisches Lied, Podoljanochka. Natalia und Denis Vasiliev und die Sängerin Petra Nachtmanova, Podoljanochka, über Ferne und Nähe und die vermisste Heimat. Und seine Heimat verlassen hat auch ein russischer YouTuber, nämlich Wladimir Osechkin. Er hat vor Jahren in Paris eine Plattform gegründet mit dem Namen gulaku.net. Das ist ein Wortspiel mit der Internetadresse nein zum gulag.net. Also wie Niet, wie nein. In Russland würde er sofort verhaftet werden, seit dem Krieg sowieso. Er hat hunderttausende Abonnenten und in den letzten Tagen hat er Furore gemacht mit seiner Plattform als geflohene Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB und der Söldnertruppe Wagner in seinem Kanal öffentlich über die Untaten ihrer Organisation gesprochen haben. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm sprechen können. Schönen guten Abend, dobry večer.
Добрый вечер вам и добрый вечер вашим уважаемым слушателям.
Und einen guten Abend auch an die Hörerinnen und Hörer, sagt er. Sie arbeiten seit Jahren von Frankreich aus, also aus dem Exil. Ist Ihr Kanal, der ja so wichtig ist eigentlich auch für die russische Gesellschaft, in Russland überhaupt empfangbar und sichtbar? Вы работаете из Франции, ваш канал «Гулаг Унет» вообще можно видеть в России?
Да, на сегодняшний день пока еще...
Also bei YouTube ist der Kanal noch sichtbar, bei Telegram auch, aber die eigentliche Hauptseite gulagu.net, die ist in Russland gesperrt. Und welche Reaktionen bekommen Sie aus Russland auf das, was Sie bei YouTube und bei Telegram tun?
Oligarch Evgeny Prigozhin.
Der Gründer und Verantwortliche für die Wagner-Truppe, diese Spezialtruppe, die ja offiziell von Russland gar nicht als ein Teil der Armee anerkannt wird, der hat schon versucht, bei den oberen Behörden in Russland den YouTube-Kanal und auch den Telegram-Kanal von gulagu.net sperren zu lassen.
У нас более 480.000 подписчиков в YouTube и более 110.
Der YouTube-Kanal allein hat 480.000 Abonnenten und der Telegram-Kanal nochmal 10.000 Abonnenten. Viele in Russland scheuen davor zurück, tatsächlich offiziell diese Kanäle zu abonnieren, weil das ja nachvollzogen werden könnte von den Sicherheitsbehörden in Russland. Also es dürften noch deutlich mehr sein, die ihn dort schauen. Und er hat es geschafft, sagt er, mit seinen Kanälen als einer der wenigen
wahrhaftigen Quellen tatsächlich auch anerkannt zu werden, von vielen, die eben mit den staatlichen Medien nicht mehr zufrieden sind, da tatsächlich auch über eben Korruption, über die Situation in der Armee und vieles andere zu berichten. Dennoch bemerkenswert, dass bei der noch deutlich strenger gewordenen Zensur, wo ja schon vieles, allein schon Instagram zum Beispiel, in Russland abgeschaltet worden ist, dass die Behörden, die Sicherheitsbehörden noch immer nicht Hand angelegt haben an ihre Kanäle. Also er beobachtet, dass eben YouTube und Facebook, diese beiden Plattformen, immer noch in Russland zugänglich sind und dass auch sein Kanal bei YouTube noch weiter zugänglich ist. Es gab immer wieder Versuche auch, wie er sagt, durch Geheimdiensttrolle im Moskauer Auftrag da immer wieder auf Sperren hinzubekommen, auch für seinen Kanal, sich dann auch bei YouTube zu beschweren oder den Versuch, die Monetarisierung, die ja auch wichtig ist für das Betreiben dieses Kanals, unmöglich zu machen und vieles andere mehr. Auch sein Facebook-Account war kurzzeitig gesperrt, aber wurde dann wieder entsperrt. Also er ist ja sehr dankbar, dass YouTube und Facebook in einer Demokratie residieren, nämlich in den USA, und daher eben zu großen Teilen noch in Russland zugänglich sind. Bei Ihnen in Ihrem Kanal, bei YouTube, konnte man in den letzten Tagen sehen, wie geflohene FSB-Mitarbeiter, also des gefürchteten Geheimdienstes, KGB-Nachfolgers, ausgesagt haben, dort öffentlich gesprochen haben, mit Namen, mit Gesichtern. Auch Soldaten der Wagner-Truppe bei Ihnen gesprochen haben, ebenso mit Namen und Gesichtern. Wie bekommen Sie das hin, diese Leute, ich würde mal sagen, deren Leben auch im Ausland mit solchen Aussagen gefährdet werden könnte, tatsächlich so in die Öffentlichkeit zu bringen, so mutig zu sein, um auszusagen und so offen zu sprechen? Die beiden, die jetzt bei uns ausgesagt haben auf unserem Kanal, sind sich der Gefahr natürlich sehr bewusst, sagt Wladimir Osechkin. Der eine ehemalige Soldat der Wagner-Truppe ist bemerkenswerterweise, genau dieses Video ist heute dann doch blockiert worden. Man hat doch keinen Zugang. Die andere ist eine Mitarbeiterin des FSB, deren Video noch sichtbar ist. Und das sind natürlich sehr interessante Informationen, die die dort liefern. Das betrifft nicht nur den FSB, sondern auch viele andere staatliche Organisationen. Und ja, natürlich haben sie Angst, aber sie haben eben doch auch eben Mut gezeigt, weil ihnen klar ist, dass dieses Putin-Regime eben nicht nur eine Gefahr für die Ukraine ist, was es ja jetzt schon ist, sondern eben auch generell für die gesamte Welt, dass immer noch die Gefahr eines Dritten Weltkriegs herrschen könnte. Und deswegen ergreifen sie diese Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu treten und hoffen, dass viele andere ihrem Beispiel folgen.
Происходит, и возможно, что по их примеру последуют и другие из этого режима.
Nun ist es ja so, Wladimir Osechkin, dass diese Informationen, mit denen Sie da versorgt werden, von solchen Quellen verifiziert werden müssen, was gerade in Kriegszeiten natürlich sehr schwierig ist. Also, wie können Sie sicher sein, dass das, was die geflohenen Geheimdienstmitarbeiter, die geflohenen Soldaten sagen, tatsächlich auch der Wahrheit entspricht? Also, Sie haben ja schon sehr lange, jahrelange Erfahrung mit der Verifizierung solcher Aussagen, und beide, die jetzt in den Videos zu sehen sind, konnten Dokumente vorlegen, die echt waren, die ihre Identität bestätigt haben. Diese Dokumente haben sich Wladimir und seine Mitstreiter auch angeschaut, und davon werden auch einige noch in der Zukunft veröffentlicht. Nun ist es ja so, dass Hunderttausende von jungen Männern Russland verlassen, um nicht eingezogen zu werden. Wie ist es eigentlich mit Geheimdienstmitarbeitern, mit Soldaten, mit staatlichen Mitarbeitern, mit Mitarbeitern des Putin-Regimes im weitesten Sinne? Wie stark sind da die Fluchtbewegungen, oder sind diese beiden noch eher Einzelfälle, die Sie da interviewt haben? Also Wladimir Osechkin berichtet davon, dass er zunehmend den Eindruck hat, dass dieses Putin-Regime sehr labil geworden ist, dass es ein wankender Koloss ist. Er betont nochmal, dass es das Schlimmste ist, was Russland in den letzten 50 Jahren passiert ist, dieses Putin-Regime. Er nennt eine Zahl, nämlich 2000 ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Putin-Regimes im weitesten Sinne, also aus Sicherheitsbehörden, aus militärischen Einrichtungen, haben das Land verlassen, sind geflohen, versuchen zum Teil auch politisches Asyl zu bekommen und wollen aussagen, um auch, ja, vielleicht nicht unbedingt direkt vor einem Tribunal zu landen, vor einem internationalen Gericht, was viele andere dann auch erwarten könnte.
и произойдет в ближайший год.
Glauben Sie, dass diese 2000 noch deutlich mehr werden und das dann ausschlaggebend sein könnte für den Zusammenbruch des Putin-Regimes? Oder was könnte es sein? Glauben Sie, dass diese Fluchtbewegungen, diese Aussagen, diese Zusammenarbeit mit dem Westen tatsächlich in absehbarer Zeit dazu beitragen könnte, Putin zu stürzen? Also er geht davon aus, dass dieses Putin-Regime im Niedergang ist und dass dieser Niedergang nach einer geometrischen Formel immer stärker wird, immer schneller wird. Die Menschen, die aussagen, was sind das eigentlich für Berichte? Was für ein Bild entsteht von diesem Putin-System, was ja so aufgebaut ist auf den Geheimdiensten und dem Militär? Also was deutlich wird aus den Erzählungen, dass dieses System, dieses Putin-System tatsächlich eben Mafia-ähnlich ist, auf der Grundlage von Terror aufgebaut ist und dass dieser Putin, so beschreibt es Wladimir Sershkin, ein Mann ist, der sein eigenes Land bestiehlt, der 200 Milliarden Dollar, so beziffert er das selbst hier, im Gespräch dem Land und dem Vermögen des Landes gestohlen hat, der illegale militärische Strukturen aufbaut. Also es geht nicht nur darum, diesen Menschen tatsächlich, also den ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern, ehemaligen Soldaten, ein Podium zu bieten auf seinem YouTube-Kanal, wo sie befragt werden, sondern es ist eben auch Teil, so versteht er das, seine Arbeit von seiner Nichtregierungsorganisation, eben Teil auch einer systematischen Aufarbeitung. Er erwähnt zum Beispiel, dass sie 2 Terabyte an Videomaterial haben aus den Gefängnissen in Russland und auch sonst noch viele weitere Materialien sammeln, die dann irgendwann auch dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag übergeben werden können, um das Putin-System tatsächlich auch zur Rechenschaft zu ziehen. Ich danke Ihnen sehr. Спасибо вам большое, Владимир Васильевич.
Да, спасибо вам большое и всем доброго вечера и, конечно, мира Европе и мира Украине и России.
Спасибо вам. Er grüßt alle Hörer und wünscht sich Frieden für Europa, für die Ukraine natürlich, aber auch Frieden für Russland. Wladimir Sershkin und sein YouTube-Portal als Plattform für russische Gegenkräfte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
Die Familie des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten George Floyd will juristisch gegen den Rapper Kanye West vorgehen. Dieser soll in einem Interview unzutreffende Aussagen zum Tode Floyds gemacht haben. Anwälte schickten eine Unterlassungsaufforderung an den auch als je bekannten Künstler und kündigten an, Floyds minderjährige Tochter in einer Klage auf 250 Millionen US-Dollar Entschädigung zu vertreten. US-Medien zufolge soll West in einem Podcast die Polizeigewalt als Todesursache angezweifelt und eine etwaige Drogenüberdosis oder Vorerkrankung des Opfers angeführt haben. Bundesfamilienministerin Paus hat den Bundesländern mit Blick auf die Sprachkitas mangelnde Kooperation vorgeworfen. Deren Verhalten bei der Suche nach einer Übergangslösung für die Sprachkitas sei enttäuschend, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Die Finanzierung des Bundesprogramms Sprachkitas läuft Ende des Jahres aus. Danach wären die Bundesländer in der Verantwortung. Claudia Plass.
Grundlage dafür ist das geplante Kita-Qualitätsgesetz. Damit will der Bund die Länder mit mehreren Milliarden Euro unterstützen. Das Geld ist auch für die sprachliche Förderung in den Kitas vorgesehen. Übergangsweise will der Bund noch die Förderung des speziellen Sprachkita-Programms bis Mitte kommenden Jahres übernehmen. Den Ländern aber reicht das nicht. In einem Brief fordern sie, dass der Bund die Finanzierung länger übernimmt, bis 2025.
Regisseur Wim Wenders ist mit dem Kulturpreis Premium Imperiale ausgezeichnet worden. Die diesjährigen Preisträger nahmen ihre Auszeichnungen in Tokio entgegen, wie die Organisatoren mitteilten. Zu den Preisträgern gehören, neben Filmemacher Wenders, auch der chinesische Künstler Ai Weiwei, der italienische Maler Giulio Paolini, der polnische Pianist Christian Zimmermann und das japanische Architekturbüro Sanna. Der Premium Imperiale wird von der Japan Art Association verliehen. Die Auszeichnung ist mit jeweils umgerechnet etwa 100.000 Euro dotiert.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. So, Tag 1 der Frankfurter Buchmesse war das heute. Noch reiner Fachbesuchertag, ab Donnerstag dann offen für alle. Dabei aus unserer Literaturredaktion Stefanie von Oppen. Und die erste Frage, ich meine, das ist ja die erste Messe ohne Corona-Beschränkungen. Da könnte man ja fast nostalgisch werden. Ist es wieder die gute alte Messe?
Ja, also es ist wirklich fast wieder die gute alte Buchmesse. Die Gänge sind voll, die Hallen sind auch voll. Es gibt alle Stände oder fast alle Aussteller sind wieder zurückgekehrt. In Halle 4 ist das große Bienengesumme. Da wird also gehandelt und gedealt und es ist wirklich richtig viel los auf der Buchmesse. Allerdings dann doch mit dem kleinen Haken, dass es offensichtlich doch ungefähr 2/3 der Aussteller sind, die wieder zurückgekommen sind. Aber das merkt man natürlich nicht sofort. Und das auch wohl etwas weniger Besucherinnen erwartet werden, als es noch vor Corona-Zeiten war. Aber ansonsten wirklich ganz das alte Ding.
Traditionell ist ja auch, dass es ein Gastland gibt. Daran hat man festgehalten. Spanien ist es in diesem Jahr. Wie präsentiert sich Spanien auf der Buchmesse in Frankfurt?
Naja, da ist natürlich der Pavillon. Ganz nach dem Motto sprühende Kreativität gibt es dort eine große Leinwand, auf der eine bunte Farbenmischung wabert. Die beiden kreisförmigen Auditorien sind mit langen Bannern umhängt, auf denen die Grammatica Castellana abgedruckt ist. Das gilt als das erste Werk, das der Untersuchung der spanischen Sprache gewidmet ist. Dann gibt es Mikrofone, die Worte in Farben verwandeln. Ein mechanischer Arm schreibt ein Endlosgedicht und überall kann man sich auf bunten Sitzschlangen niederlassen, sich ein Buch aus den vielen Regalen greifen oder sich einfach ausruhen. Und es sind über 100 spanische Autorinnen angereist, die in den nächsten Tagen auf der Buchmesse lesen werden und diskutieren werden. Und einer davon ist Patricio Prohn, der ursprünglich aus Argentinien kommt, auch schon in Deutschland gelebt hat, aber schon lange in Madrid wohnt. Und vielleicht hören wir mal, was er über den Pavillon sagt.
Mein Eindruck ist, dass es nicht ein normales Pavillon sozusagen ist. Spanien zeigt sich nicht mit den Klischees, die wir über Spanien kennen. Es gibt keine Flamencas, es gibt keine Tapas hier, es gibt keinen Fußballtisch und trotzdem gibt es die Vielfalt und die Weltoffenheit, die die spanische Gesellschaft an der Welt zu zeigen hat.
Ja, und dann hat er noch hinterher gesagt, dass er ganz besonders diese bunten Schlangen, auf denen man sitzen kann, liebt. Davon war er ganz begeistert.
Der Ukraine-Krieg beschäftigt diese Buchmesse ja auch, das haben wir zumindest bei der Eröffnung schon gehört. Es gibt jetzt einen Schwerpunkt auf dieser Buchmesse. Was genau ist da zu sehen?
Na, die Buchmesse hat den Ukrainern den Stand umsonst zur Verfügung gestellt und tatsächlich hat es entgegen der widrigen Umstände zahlreiche Verlegerinnen und Verleger nach Frankfurt verschlagen mit ihren Büchern. Und Sofia Cellak vom Ukrainischen Buchinstitut hat mir erzählt, was es für eine gigantische logistische Leistung war, das in dieser Situation zu schaffen.
Dank den Menschen unseres Landes, die sogar während der Angriffe von Raketen und Drohnen weiter arbeiten und versuchen, alles zu regeln, hatten wir das Glück, ein Auto zu finden, in das wir alles einpacken konnten. Es war eine 2 Tage lange Reise aus der Ukraine nach Frankfurt, aber endlich sind alle Bücher physisch hier.
Das zeigt, dass sie doch unter sehr schwierigen Bedingungen die Sachen hierher schaffen konnten, aber sie haben es eben alle geschafft und es wird in den nächsten Tagen viele, viele Veranstaltungen geben mit Autorinnen und Autoren wie Seri Sadchadan, Oksana Sabushko, Dury Andruchowitsch, Andrzej Kurkov, Natalka Snadanko und auch viele andere. Und sie betonte aber auch nochmal, dass diese Autorinnen und Autoren weniger über Literatur reden werden als eben über den Krieg. Und tatsächlich, als ich vorhin kurz bei einer Veranstaltung mit Andrzej Kurkov war, da wurde nur über den Krieg gesprochen und am Ende wurde er gefragt, ob es ihn denn störe, dass jetzt kaum über sein Buch gesprochen worden sei. Und da sagte er eben, nein, es sei im Moment wirklich für ihn das Allerwichtigste der Welt, aus der Ukraine zu berichten. Und was mich am Stand der Ukraine noch sehr bewegt hat, war ein großes orangenes Quadrat, das immer dann anfing zu blinken, wenn es in der Ukraine irgendwo Raketenalarm gibt.
Also relativ oft, vermute ich mal.
Dann, es war die ganze Zeit am Blinken, ehrlich gesagt.
Ja. Dann etwas anderes, was diese Buchmesse auch beschäftigt, den Literaturbetrieb beschäftigt, ist das, was am Montagabend zu beobachten war, nämlich die Vergabe des Deutschen Buchpreises an Kim de l'Horizon. Wir haben ja ein Interview geführt mit dieser non-binären Person, so muss man es ausdrücken, jemand, der sich eben nicht den klassischen Geschlechtsvorstellungen unterwerfen möchte. Und das genau war ja auch ein Thema tatsächlich, immer wieder auch in den sozialen Medien, ob das nun eine Entscheidung, diesen Buchpreis an Kim de l'Horizon zu vergeben, eine Entscheidung für das Buch war oder eben, dass eine non-binäre Person die Selbstfindung thematisiert. Das geht, wie nicht anders zu erwarten, auch bis hin zu Hass und Hetze. Das erleben wir auch sogar auf unserem eigenen Twitter-Account. Wie wurde das eigentlich am ersten regulären Messetag diskutiert?
Also ich habe tatsächlich nur Kolleginnen und Kollegen getroffen, die tief überzeugt davon sind, dass die Entscheidung so, wie sie getroffen worden ist, gut war und nicht eben deswegen, weil es da um eine non-binäre Person geht, sondern die literarische Qualität dieses Buches wirklich sehr überzeugend ist. Und dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe Kim de l'Horizon heute auch nochmal erlebt auf der ARD-Bühne und da wurde nochmal sehr herausgestellt, dass sie 10 Jahre gebraucht hat, um dieses Buch zu schreiben. Und tatsächlich ist dieses Buch sehr, sehr ausgefeilt und ich bin auf jeden Fall von der literarischen Qualität absolut überzeugt und finde diese Vorwürfe, die da am Netz sind, ungerecht. Vielleicht sollten alle, die hetzen, erstmal das Buch lesen.
Ein Interview mit Kim de l'Horizon, das ich hier in der Sendung geführt habe, am Montag gleich nach der Buchpreisverleihung, können Sie hören unter deutschlandfunkkultur.de oder auch natürlich in unserem Podcast-Feed, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sind weiter dabei auf dieser Frankfurter Buchmesse, die noch bis zum Sonntag geht. Begleiten Sie auch mit einem Stand vor Ort. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie gerne vorbei. Oder wie gesagt, bei uns im Radio oder auch im Netz. Alles und viel über diese Frankfurter Buchmesse und was da zu erleben ist. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion ist für uns unter anderem mit dabei. So, und jetzt stellen wir 2 neue Filme vor, die in den deutschen Kinos starten. Beide aus Frankreich. Und das machen wir im Gespräch mit Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Und beginnen wir mit einem Film mit, ich sag mal, einem sehr erstaunlichen Titel, einem sehr erstaunlichen deutschen Titel. Also wir haben ja oft sehr gute Filme aus Frankreich und oft sehr unverständliche deutsche Verleihtitel. Also der Film heißt Adieu les cons, was man mit Macht's gut, ihr Arschlöcher übersetzen könnte. Warum eigentlich auch nicht? Was macht der deutsche Verleih daraus? Was dein Herz dir sagt, adieu, ihr Idioten. Was für ein irritierender Doppeltitel. Aber davon sollte man sich vermutlich nicht abschrecken lassen, oder?
Nein, auf keinen Fall. Der Verleih tut sich nur überhaupt gar keinen Gefallen mit diesem Titel, der irgendwie mir an Rosamunde Pilcher erinnert oder das Nachmittagsprogramm im Fernsehen, weil das einfach so seicht klingt. Was dein Herz dir sagt, das ist ein Allerweltstitel. Dabei ist es eine Geschichte, die erstmal eine Art wilder Genremix ist, so zwischen Drama, Komödie und düsterer Anarcho-Serie. Und es geht um GB. Das ist ein frustrierter Computer-Nerd, der hat die Promotion nicht bekommen. Nun will er sich eigentlich das Leben nehmen, stellt sich da aber so stümperhaft an in seinem dünnen Büro, dass der Schuss durch die dünne Bürowand geht und einen Kollegen verletzt. Vor diesem Kollegen saß aber gerade Süß, das ist eine todkranke, verzweifelte Frau, die jetzt noch, wo sie nicht mehr sehr viel Zeit zum Leben hat, ihren Sohn wiederfinden will, den sie als 15-Jährige adoptieren musste. Und in dieser ganzen Panik, da entführt sie mal kurzerhand diesen GB und die beiden lernen sich kennen und das klingt dann so.
Guten Tag.
Was mache ich hier?
Also ich war auf dem Gesundheitsamt und ich habe mir erlaubt, Sie mitzunehmen.
Sie haben sich erlaubt, mich mitzunehmen?
Ja, ich suche die Akte eines Kindes, das ich vor langer Zeit zur Adoption freigegeben habe. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen.
Ihnen helfen?
Ja, Sie sind bei den inneren Angelegenheiten ein wichtiger Typ. Und man hat mir gesagt, dass Sie das können.
Ich bin im IT-Bereich. Innere Angelegenheiten, aber ich habe nichts mit anonymen Akten zu tun. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Madame. Aber man kidnappt doch keine Leute, um sie zu bitten, bei irgendeiner Aktensuche zu helfen.
Also es klingt auch schon so ein bisschen nach einem möglichen Actionfilm, nach einer Komödie, nach einer Satire. Was ist das alles, dieser Film?
Na, es ist eine sehr schräge Mischung, weil das ist ein Film von Albert Dupontel, der spielt auch die Hauptrolle. In Deutschland ist es das allererste Mal überhaupt, dass ein Film von ihm als Regisseur über in die Kinos kommt. In Frankreich hat er 4 oder 5 Filme schon gemacht, die äußerst erfolgreich waren. Virginie Efira spielt die weibliche Hauptrolle, die ja auch in Deutschland sehr bekannt ist, die eine der populärsten Schauspielerinnen des französischen Kinos ist, obwohl sie ja ursprünglich aus Belgien stammt. Und die beiden begeben sich dann noch zu einem blinden Archivar, werden dann von der Polizei gejagt, weil die davon ausgeht, dass dieser Computer nur GB ein Amokläufer ist. Das ist dann eigentlich so eine Mischung aus ein bisschen Monty Python, aber eben auch so ein bisschen Jeunet oder Caverne und Delépine, diese beiden französischen Regisseure, die eben Filme wie Mammut beispielsweise mit Depardieu gemacht haben. Und mir hat das eigentlich sehr gut gefallen, weil das ist unterhaltsam, es ist mal was Neues, es ist ein bisschen was anderes und das schwankt immer so ein bisschen. Ja, teilweise ist das eine gewisse Form von Klamauk, Actionkomödie, aber dann hat es auch wieder was sehr, sehr Melancholisches und auch was Hochemotionales, wenn es denen dann irgendwie endlich gelingt, diesen Sohn zu finden. Und das ist dann sehr rührend, wie die Mutter, die so schüchtern ist und sich gar nicht traut, den Sohn, nachdem sie ihn eigentlich nie kennengelernt hat, irgendwie zu kontaktieren, wie sie das dann versucht. Und das muss man sich dann wirklich auch einfach im Kino anschauen. Und in Frankreich war das ein Riesenhit, der kam 2 Wochen vom ersten Lockdown in die Kinos. Und dann haben sie es wirklich geschafft, diesen Film monatelang eben gar nicht zu zeigen, auch nicht irgendwie schnell mal irgendwie online. Und insgesamt hat der Film dann noch 2 Millionen Zuschauer gemacht und diverse Césars gewonnen.
Also ich würde mal sagen, nicht abschrecken lassen von dem wirklich sehr seltsamen deutschen Verleihtitel, Was dein Herz dir sagt, und im Untertitel tatsächlich Adieu, ihr Idioten, Ausrufezeichen. Adieu les cons, so heißt der Film im Original, und eine Empfehlung, ein Film von Albert Dupontel. Und der zweite Film kommt auch aus Frankreich und handelt, auch ein sehr erfolgreicher Film, wie man hört, gerade auf der Nummer 1 der Kino-Hitliste in unserem Nachbarland, mit über 1 Million Zuschauern schon nach wenigen Tagen nach dem Filmstart dort drüben, handelt von den Terroranschlägen 2015 in Paris, Bataclan, die Straßencafés, Stade de France, und das aus Sicht der Polizisten. Novembre heißt dieser Film. Wie wird das erzählt, diese Zeit damals?
Also der Film versucht wirklich, sich rein auf diese Polizeiarbeit zu beschränken, auf eine Antiterrorbrigade. Der Kommissar wird gespielt von Jean Dujardin, Oscar-Preisträger aus Frankreich, einer der populärsten französischen Schauspieler überhaupt, der eigentlich mit Komödien sehr, sehr bekannt geworden ist, aber eben auch im dramatischen Fach ein großartiger Schauspieler ist, das muss man einfach sagen. Und sie zeigen halt immer wieder, wie die Polizei versucht, allen Indizien nachzugehen, Leute zu finden, wie ruppig sie streckenweise auch mit Leuten umgehen, die der Polizei helfen wollen, weil sie alle und jeden verdächtigen und niemandem irgendwo mehr trauen. Und das ist stilistisch viel eher am amerikanischen Kino als am französischen. Erinnert ein bisschen an so einen Film wie Catherine Bigelow's Zero Dark Thirty, und ist eben sehr hektisch gefilmt. Viele Kamerabewegungen, Handkamera, alles ist hektisch. Das Problem ist nur, dass sich das nach einer Weile totläuft und diese Hauptfiguren, obwohl das gute Schauspieler sind, irgendwie keine Tiefe haben. Man weiß nichts von denen. Die haben anscheinend kein Privatleben. Das wird alles in den Hintergrund gedrängt. Und man erfährt auch alles über diese Attentate eben nur durch diese Polizeiarbeit. Also da sieht man nichts. Ab und zu sieht man mal François Hollande im französischen Fernsehen. Aber ich finde, einfach nur die Kamera draufzuhalten, macht eben noch lange keinen wirklich überzeugenden Film.
Also wenig politisch-gesellschaftliche Dimension, die so ein Film zu diesem Thema vielleicht bräuchte?
Ich finde schon, dass dem irgendwo was fehlt, und auf eine seltsame Art und Weise, obwohl er versucht irgendwie zu zeigen, wie gut er recherchiert ist und sich natürlich auch an gewisse Fakten hält. Und trotzdem hat er so eine unpolitische Dimension, weil man eben versucht, gar nichts zu erklären. Also das ist natürlich auch so ein bisschen die Machart, die Cédric Jiménez, der Regisseur, da versucht. Aber ich finde es einfach nicht überzeugend. Und insofern ist es dann fast nur leider eine Art Actionfilm, der die Polizeiarbeit zeigt und irgendwie zeigt, wie es der Polizei dann irgendwo gelingt, dann zumindest einen Teil der Attentäter festzusetzen. Und das kann man noch in einer Szene, glaube ich, ganz gut festmachen. Sie haben ja dann in Saint-Denis in einem Fort einen der Drahtzieher dieser Terrorattacken irgendwie gefunden, und dann hat es einen minutenlangen Schusswechsel gegeben, und das wird dann natürlich wirklich voll gezeigt, wie in einem lupenreinen Actionfilm.
Jörg Taschmann über 2 neue Filme aus Frankreich, die jetzt in den deutschen Kinos starten. Zum einen also November von Cédric Jiménez über die Serie von Terroranschlägen 2015 in Paris aus Sicht der Polizei. Und Was dein Herz dir sagt, Adieu les cons von Albert Dupontel. So, und jetzt schauen wir in die Feuilletons vom Donnerstag. Tobias Wenzel tut das.
Bücher können einem fast leid tun, wenn sie im geballten Reigen der Eröffnungsreden einer Buchmesse für so ziemlich alles bemüht werden, schreibt Marc Reichwein in der Welt zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Man hört, Bücher sollen begeistern, aufklären, wertgeschätzt, übersetzt, gehandelt, promotet, gefeiert, gelobt und, ach so, gelesen werden. Sie sollen gegen die Instabilität und Krise des Diskurses helfen. Sie sollen uns auf die Lage der Frauen im Iran aufmerksam machen. Kann Aufmerksamkeitsschutz bedeuten? Fragt Christiane Peitz im Tagesspiegel die Autorin Asal Dadan mit Blick auf die Proteste im Iran. Und Dadan, die einen offenen Brief zur Unterstützung der dortigen Demonstranten initiiert hat, antwortet: Natürlich interessiert es die Mullahs nicht, wenn ich einen offenen Brief organisiere. Aber vielleicht interessiert sich die deutsche Außenministerin dafür. Manche Exil-Iraner hätten den offenen Brief nicht mit ihrem Namen unterschrieben, um ihre Familie nicht zu gefährden, erläutert die in Berlin lebende Dadan. Auch bei hiesigen Demonstrationen sieht man Leute fotografieren, die wahrscheinlich als Spitzel für das Regime arbeiten. Du gehst hier auf die Straße und bei deiner Cousine im Iran taucht die Polizei auf. Ich sage genug, ich sage haltet Stand, ist im Feuilleton des Freitag zu lesen. Und gemeint sind da nicht die Menschen, die im Iran protestieren. Greta Thunberg schreibt viel mehr über die Klimakrise und versucht erneut, uns alle zu mobilisieren. Unsere sogenannten Führungskräfte glauben immer noch, sie könnten mit der Physik und den Naturgesetzen verhandeln, schreibt Thunberg. Sie sprechen mit Blumen und Wäldern in der Sprache von US-Dollars und kurzfristiger Wirtschaftspolitik. Sie halten ihre 4-Jahres-Bilanzen hoch, um Wildtiere zu beeindrucken. Sie lesen den Meereswellen Börsenberichte vor, wie Narren. Thunbergs Mitstreiterin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, hat zusammen mit ihrer Großmutter Dagmar Remsma, die schon früh gegen die Kernkraft auf die Straße gegangen ist, ein Buch mit dem Titel »Gegen die Ohnmacht« geschrieben. Elisabeth van Tadden hat die beiden für die Zeit getroffen und interviewt. Haben Sie ein Bild dafür, wie ein künftiges Paradies aussähe, das nicht geplündert wird? Ist da noch eine Idee übrig, was paradiesisch wäre? Fragt von Tadden und Luisa Neubauer antwortet: Es wäre vielleicht eine Zeit, in der wir einander in die Augen sehen können. Großeltern, Eltern, Kinder, Menschen und Tiere, Freunde auf verschiedenen Kontinenten. In dieser Zeit wären wir frei, einander zu fragen, wohin es gehen soll, und nicht nur über Wege, die nicht mehr gangbar sind, weil sie von Katastrophen verstellt wurden. Jetzt du, fordert Neubauer ihre Großmutter Dagmar Remsma zu einer Antwort auf. Ich tue mich schwer. Ein Paradies kann ich mir nicht mehr vorstellen, gesteht Remsma. Wir sind zu weit fortgeschritten mit der Ausplünderung. Wie kann man Kindern schon jetzt im Herbst, wenn alles noch blüht und das Laub sich färbt, diese knallroten Weihnachtsmänner in die Läden stellen, damit die Schokoladenindustrie zuckerkranke Kinder erzeugen kann? Das ist doch nicht die Möglichkeit. So könnte man auch folgenden Satz kommentieren. Fast jeder Zehnte geht, milde Symptome vorausgesetzt, trotz Corona zur Arbeit. Das hat eine deutsche Krankenkasse in einer Studie herausgefunden. Diese Information nimmt Hans Zippert gerne als Steilvorlage für seine satirische Kolumne für die Welt. Zunächst mal ist die Formulierung verwirrend, schreibt er. Die Menschen gehen doch nicht trotz, sondern wegen Corona zur Arbeit. Weil sie sich nicht in Isolationshaft begeben und weil sie andere am Erreichten teilhaben lassen wollen.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Donnerstag. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.